erste Mal hier ist und sowieso unser Prediger heute, könnt ihr ihn mit einem warmen Applaus begrüßen. Genau. Ja, vielleicht willst du dich kurz in eigenen Worten vorstellen?
Ja, was würdet ihr denn gern wissen? Also ich heiße Thomas Weißenborn, komme aus Marburg, bin verheiratet. Ich hoffe, das ist für keinen hier schockierend. Habe 4 Kinder, 4 Mäuse, einen Hund. Bin Lehrer am Marburger Bibelseminar. Dort unterrichte ich theologische Fächer. Ja, frag mal was.
Ja, dann frage ich mal. Und zwar haben wir bei der Vorbereitung im Internet deinen Wikipedia-Eintrag gefunden. Und da stand drin, dass du 1997 dein Vikariat begonnen hättest. Was können wir uns darunter vorstellen?
Ja, erstmal zum Wikipedia-Artikel. Da ist der Neid aller meiner Kollegen. Es hat mir eine Klasse zum Geburtstag geschenkt. Die haben gesagt, guck mal Wikipedia an deinem Namen rein und dann war da ein Artikel drin. Und offensichtlich haben die nicht reingeschrieben, dass ich mein Vikariat mittlerweile auch schon beendet habe. Das ist nämlich einfach sowas, was zur Pfarrerausbildung dazu gehört. Ich bin gelernter Pfarrer und da macht man 2 Jahre Vikariat, so wie ein Lehrer halt Referendariat macht. Und das war dann von 97 bis 99.
Und dann steht da auch noch die ganzen Veröffentlichungen von den Büchern, die du geschrieben hast. Und der Johannes hat sich gleich das erste in der Liste, das war Heiliger Geist und wir, ne? Genau, der Heilige Geist und wir bestellt. Und gibt's irgendeins, was dir persönlich besonders am Herzen lag? Oder welches ist dein Lieblingsbuch?
Mein Lieblingsbuch, das ist so ein bisschen, so Bücher sind so ein bisschen wie Kinder. Und das ist immer ein bisschen schwer zu sagen, was das Lieblingsding ist davon. Also das witzigste Buch, was ich geschrieben habe, heißt Im Himmel gibt's keine Windeln. Da geht's um meine Familie und was ich da so beobachtet habe. Das Buch, was mich selbst am meisten herausgefordert hat, ist Christsein in der Konsumgesellschaft, wo ich mir eben über dieses Thema Gedanken gemacht habe. Und ja, die anderen dazwischen sind auch alle toll und wichtig und gefallen mir gut. Und das mit dem Heiligen Geist ist jetzt gerade wieder neu rausgekommen. Das ist am Anfang mal gar nicht verkauft worden. Dann ist es weggekommen vom Verlag und dann haben mich 1000 Leute angerufen und gesagt, oh, warum gibt's das Buch nicht mehr? Und jetzt ist es nochmal rausgekommen. Also ihr müsst es jetzt kaufen, damit das nicht gleich wieder eingestampft wird.
Genau, und die Liste findet ihr auf Wikipedia.
Ja, ich habe die Brille nicht zur Zierde. Jetzt, wo alle so für den Heiligen Geist gebetet haben, ich weiß nicht, wer das kennt, da ist ein Prediger und der macht dann eine ganz gute Predigt und dann sagt hinterher einer von den Ältesten zu ihm, das war wirklich eine ganz tolle Predigt. Und dann sagt der Prediger, ach, das war ja gar nicht ich, das war der Heilige Geist. Und dann sagt der Älteste, naja, so toll war sie auch nicht. Also schauen wir mal, was ihr nachher sagt. Es geht ja um Finanzen. Ich will euch am Anfang mal eine kleine Geschichte erzählen, die ein Bekannter von mir erlebt hat. Ist schon eine ganze Weile her, aber der hat mal in einer Tagesanlaufstelle für Obdachlose gearbeitet. Und dieser Tagesanlaufstelle kam immer eine Frau, eine ältere Frau, die hatte so 2 prall gefüllte Plastiktüten dabei, in jeder Hand eine. Und diese Plastiktüten waren oben zugeschnürt, sodass man nicht reingucken konnte. Das war der Sinn des Zuschnürens. Und die kam da über mehrere Jahre und dann gab es so diverse Gerüchte, was da drin sein könnte. Es gab erste Wetten unter diesen Mitarbeitern, was in diesen Tüten drin sein könnte. Und wie es dann so passierte, ist sie eines Tages gestorben und man konnte in diese Tüten reinschauen. Das Geheimnis der Tüten war folgendes. Beide Tüten waren bis zum Rand voll mit Geldscheinen. Und als dann die Polizei noch ein bisschen weiter geforscht hat, haben sie entdeckt, dass auch in ihrer Wohnung alles Mögliche voller Geldscheine war. Also diese Frau war stinkereich, lebte aber als Obdachlose und ging da immer in diese Tagesanlaufstelle. Ja, Geld hat man, darüber redet man nicht. Das hat diese Frau umgesetzt wie niemand sonst. Also wirklich perfekt. Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so für uns ein Hinweis sein kann, bei dem Titel Anleitung zum Glücklichsein, ob das jetzt der Weg ist, wie man mit Geld umgehen sollte, dass man es in Plastiktüten packt, wie man mit sich herumschleppt und eines Tages mit diesen Tüten in der Hand stirbt. Ich bin ja gefragt worden, ob ich heute Abend was zum Umgang mit Geld erzählen kann. Und wie gesagt, die Überschrift ist immer noch Anleitung zum Glücklichsein. Und da könnten euch wahrscheinlich ganz viele Leute ganz viel zum Thema Geld erzählen, was man alles machen kann damit, um glücklich zu werden. Und ich habe mir überlegt, ob ich irgendwie sowas mache wie biblische Prinzipien oder so, 5 einfache Schritte, um arm zu werden oder was auch immer. Und ich habe gedacht, das mache ich nicht, sondern ich beschäftige mich mit einer Geschichte, die Jesus erzählt hat, weil Jesus hat ja immer gerne Geschichten erzählt, um irgendwelche Sachverhalte zu verdeutlichen. Diese Dinger nennen sich Gleichnisse. Und eins davon geht folgendermaßen. Ich lese das mal vor aus dem Lukas-Evangelium, 16. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern. Wollt ihr aufschlagen? Das ist ganz am Anfang. Lukas 16, Abvers 1. Dann warte ich noch einen kleinen Augenblick. Das verdecke ich den Sender? Ja, dann gut. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht mehr Verwalter sein. Der Verwalter sprach bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt, graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich vom Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und fragte den ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er sprach, 100 Eimer Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Danach fragte er den zweiten, du aber, wie viel bist du schuldig? Er sprach, 100 Sack Weizen. Und er sagte zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte, denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nur mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Soweit Jesus. Was er hier beschreibt, das ist ja seinen Zeitgenossen ziemlich vertraut und uns wahrscheinlich eher weniger. Also ich komme aus Marburg, da gibt es tatsächlich noch Bauernhöfe. Ich vermute mal, hier in der Innenstadt von Frankfurt sind die selten geworden. Und wenn wir hier das Wort Verwalter hören, denken wir wahrscheinlich eher an einen Mensch, der in der Behörde arbeitet oder vielleicht in der Bank, aber jedenfalls nicht an einen, der auf so einem Gutshof sitzt. Deswegen lasst mich nochmal so ein paar Sätze zum Hintergrund verlieren, worum es dabei eigentlich geht. Damals war das so, dass in Palästina das allermeiste Land von großen Gutshöfen beherrscht wurde. Also wo Menschen, die einfach sehr viel Geld hatten, sich mehrere dieser Landgüter gekauft haben, dann irgendwo in der Stadt lebten, wo es schön war. Ihr wisst ja, wie das ist in der Stadt. Und das Land dann eben an einen Verwalter gegeben haben, der das dann mit Tagelöhnern bewirtschaftet hat. Und dieser Verwalter, der hat natürlich einen ganz wichtigen Job, weil der weiß, was in so einem Hof alles läuft. Der weiß, wofür das Geld reinkommt, wofür es ausgegeben wird und all das. Und jetzt gibt es ja hier eine besonders heikle Situation, nämlich der Gutsherr, also der eigentliche Besitzer, der wie gesagt irgendwo in der Stadt wohnt und normalerweise nur so einmal im Jahr zur Abrechnung vorbeikommt, der hat jetzt Gerüchte gehört, dass sein Verwalter seinen Besitz verschleudert. Und wer das so ein bisschen durchdenkt, weiß, dass es eine wahnsinnig üble Sache ist bis heute. Also das Problem an der Geschichte ist ja, dass der Herr überhaupt keinen Einblick in die Kassenbücher hat. Die hatte der Verwalter. Und der Verwalter kann ihn deswegen tricksen, so viel er will, weil es kommt ja erst am Ende des Jahres raus. Naja, jetzt sagt er ihm jedenfalls, mach deine letzte Abrechnung und dann kannst du deine Koffer packen. Und an dieser Stelle wird die Geschichte total interessant. Die wird ja deshalb interessant, weil so ein Vorgang bis heute schwierig ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Verein wart oder was auch immer, wenn da der Kassenwart irgendwie verdächtigt wird, dass das nicht so ganz ist, stimmt mit der Kasse, dass er da Geld rausnimmt oder was auch immer, dann ist das ja bis heute ein bisschen schwierig, weil der Kerl muss ja dafür sorgen, dass er die Bücher sozusagen so präpariert, dass man ihm das nachweisen kann, dass er Geld rausgenommen hat. Und das ist so ein bisschen blöde, weil alle anderen haben ja keinen Einblick, sonst hätten sie ja keinen Kassenwart gebraucht. So ist es bei diesem Verwalter also auch. Das heißt, er hat jetzt so ein paar, was immer, Tage, Wochen, wir wissen es nicht, um sich da wieder ins Reine zu bringen oder sich einen anderen Job zu suchen. Und was wir hier sehen ist, dass der Verwalter zuerst mal so ein bisschen in Panik gerät. Und diese Panik kennen wir vielleicht auch. Der sagt ja, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Und dann kommt das, was man so als Panik kennt. Ich kann nicht graben und ich schäme mich auch zu betteln. Ja, der Verwalter hat also nur zwei Möglichkeiten im Leben, wenn er nicht mehr Verwalter ist. Er kann entweder die Schippe nehmen und rumgraben oder er nimmt so einen Hut und geht betteln. Und mehr gibt's gar nicht im Leben, was er tun kann. Kennt ihr vielleicht solche Horrorvisionen? Ja, da bricht mir irgendwas weg und ich kann mir nur den schlimmstmöglichen anderen Fall vorstellen und mehr gar nicht. Ja, aber der Mann lässt den Kopf nicht hängen, wie wir wissen. Und er tut aber auch nicht das, was sein Herr von ihm verlangt hat. Er kümmert sich irgendwie nicht um seinen Rechenschaftsbericht und bringt nicht die Bücher in Ordnung, sondern er holt die Schuldner seines Herrn zu sich. Und wenn wir uns jetzt mal diese Schulden angucken, die dieser Verwalter da ändern lässt, dann können wir davon ausgehen, dass es dabei nicht um irgendwelche kleinen Hansels geht, die mal ein paar Euro geschuldet haben, sondern da geht's um richtig dickes Geld. Der eine schuldet seinem Herrn ungefähr 3000 Liter Olivenöl, dass man es mal umgerechnet hat. 3000 Liter Olivenöl, das entspricht ungefähr 150 Bäumen Jahresertrag. Also 150 Olivenbäume brauche ich, um diese Schuldensumme zusammenzukriegen. Das bedeutet ja, da habe ich es nicht mit jemandem zu tun, der irgendwie einen Kuchen backen wollte und ein bisschen Öl braucht und einem Nachbarn gefragt hat, sondern das ist richtig Geld. Der andere schuldet den Ertrag von ungefähr 40 Hektar Weizen. Und das sind zusammen, wenn wir den Theologen trauen dürfen, die das im Kommentar bearbeitet haben, sind das beides Male ungefähr 500 Denare. Ein Denar ist der Tageslohn von einem Tagelöhner. Das heißt, wenn ich das jetzt in heutige Löhne umrechne und in heutige Geldbeträge, dann komme ich zweimal auf so einen höheren fünfstelligen Betrag. Und das ist das, wo der Verwalter mal eben so, ja, schreibt das ein bisschen weniger. Also, selbst für einen wohlhabenden Großgrundbesitzer keine Kleckerbeträge, sondern da geht's um richtig dickes Geld. Und jetzt wird die Geschichte ja noch interessanter. Denn der Verwalter macht ja etwas, was mit Sicherheit so nach allgemeinem Empfinden den Tatbestand der Untreue erfüllt. Wir wissen nicht, ob das die Gerichte auch so sehen, das ist ja immer so eine Frage, da gibt's ja diesen Spruch, vor Gott und vor Gericht, weiß man nicht, was bei rauskommt. Aber, wir wissen, dass das Verhalten auf jeden Fall moralisch verwerflich ist. Ich stelle mir das so vor, wenn der Verwalter irgendwie in der Gemeinde gewesen wäre und hätte es seinem Hauskreis abends erzählt und der Gebetsgemeinschaft, ja, was habt ihr heute so gemacht? Na ja, ich habe den Leuten Schulden erlassen und war total cool. Dann wäre ihm hinterher sicherlich so ein seelsorgerliches Gespräch sicher gewesen, ja, wo man irgendwie sagt, ja, müssen wir nochmal drüber reden. Magst du noch nicht auf dem Tee ein bisschen länger bleiben und so. So ein paar Sachen, die müssen wir noch erwähnen. Aber jetzt kommt es im Gleichnis zu so einer überraschenden Wendung, die es ja in so manchen Gleichnissen gibt. Nämlich der Herr von dem Verwalter erfährt, dass der Verwalter mit seinem Besitz so umgegangen ist, wie er eben umgegangen ist. Und er zerrt ihn nicht etwa vor Gericht, sondern er lobt ihn. Sehr überraschend. Er nennt ihn klug. Das muss man sich einmal mal vorstellen. Da gibt's jemanden, der verschleudert erst den Besitz, wie es heißt. Dann kriegt er gesagt, mach deinen Rechenschaftsbericht, dann macht er den nicht, stattdessen verschleudert er noch mehr Besitz und macht das Firmeneinkommen sozusagen noch kleiner, das Firmenvermögen. Und dann gibt's den Chef und der sagt, boah, eben wollte ich dich noch rauswerfen, aber das war total schlau, super. Ja, das Gleichnis verrät leider überhaupt nicht, warum der Herr den Verwalter für klug hält. Dumm gelaufen, aber ist so. Und das verleitet ja dazu, dass wir uns sozusagen die Situation aus den Augen des Verwalters anschauen und denken, ja, das war auch ziemlich schlau von dem. Denn erstens mal hat er nicht einfach sich in sein Selbstmitleidseckchen zurückgezogen und die ganze Zeit rumgeweint, sondern er hat vorausschauend gehandelt und hat sich lieb Kind gemacht bei irgendwelchen reichen Nachbarn. Denn die könnten ja eventuell später mal einen Verwalter suchen und dann ist vielleicht ganz gut, wenn man sich bei denen mit so einem fünfstelligen Betrag schon mal eingeschleimt hat. Ich finde die Auslegung ganz nett, aber ich glaube, die greift so ein bisschen zu kurz. Denn es ist ja nicht der Verwalter, der nach der Arbeit, die er da nicht getan hat oder getan hat, wie man es nennen will, sich auf die Schulter klopft und sagt, boah, was bin ich klug gewesen, sondern es ist sein Chef, der das sagt. Und das bedeutet ja, dass sein Chef irgendwie was davon haben musste, wenn der Verwalter sein Firmenvermögen klein macht. Wenn wir also das Lob erklären wollen, dann müssen wir gucken, was hat denn der Chef davon? Und dabei sind wir an einem Punkt, der irgendwie ganz besonders ist. Stellen wir uns die Situation mal vor. Stellt euch mal vor, ihr wärt so einer von diesen Schuldnern. Ihr kriegt dann morgens so einen Anruf oder was man damals so gekriegt hat, keine Ahnung, kommt ein Bote vorbei oder was auch immer und sagt dann, ja, der Typ, dem du deine 300 Sack Weizen schuldest, der möchte dich gerne sehen, bring bitte deinen Schuldschein mit. Ich kann mir gut vorstellen, was ich gemacht hätte. Ich weiß nicht, was ihr gemacht hättet, aber mein Gedanke wäre erstmal Schweißausbruch gewesen, Panikattacke, gucken, ob ich irgendwo Geld habe, weil ich denke, das kann nicht wahr sein. Wir haben doch ausgemacht, dass das Geld viel später gezahlt wird. Jetzt kommt der jetzt schon an und will den Schultern an. Das ist so grausam. Was kann ich noch leihen? Und dann auf dem Weg dahin überlegt man sich die ganze Zeit irgendwelche Ausreden, warum das Geld jetzt noch nicht da sein kann. Es ist noch keine Erntezeit und das kann ich so vorher verlangen und bitte, bitte Gnade und so weiter. Und dann kommt man da bei dem Verwalter an in seinem kleinen Büro und dann sagt der Verwalter, ja, übrigens, ein Schuldschein, da streich ein Teil von durch, die Schuld ist dir erlassen. Gut, dann gehe ich jetzt wieder nach Hause und freue mich des Lebens. Und was wird mir wahrscheinlich in guter Erinnerung bleiben? Nicht der Verwalter, sondern sein Chef, weil ich werde natürlich denken, wow, dieser Typ, der ist total genial, der setzt seinen Verwalter auf mich an, der weiß, dass ich die Schuld nur ganz schwer bezahlen kann und dieser Typ vergibt mir einfach einen Teil von meiner Schuld. Er lässt sie mir. Das ist total cool. Und da denke ich nicht eine Sekunde an den Verwalter, weil für mich ist ein Verwalter immer so ein Bürotyp mit so Ärmelschonern und so und der macht auch nichts von sich aus, sondern das ist doch bestimmt die Idee des Chefs dahinter. Der Großgrundbesitzer, der ist total toll. Damit hat unser Verwalter ziemlich klug gehandelt, denn er hat seinen Herrn in ziemlichen Zugzwang gesetzt. Der Herr kann jetzt nämlich nicht mehr ihn ohne weiteres auf die Straße setzen, großartig rummotzen und sagen, was hast du getan? Du hast mein Vermögen verschleudert, weil nämlich seine Nachbarn, wo der Schuldschein reduziert worden ist, jetzt sagen werden, oh, der war doch nicht so großzügig. Naja, schade, wäre nett gewesen. Ja? Er muss nämlich den Verwalter jetzt länger anstellen, weil sonst sein guter Ruf hinüber ist, den sein guter Verwalter gerade erst erworben hat. Das hat ihn zwar ein bisschen Geld gekostet, aber die ganze Stadt wird von ihm schwärmen. Ja, soweit die Geschichte. Anleitung zum Glücklichsein. Wie geht man mit Geld um? Jesus hat sie ja erzählt in der Frage, wie soll mit Geld und Besitz umgehen? Und was ich interessant finde auch wieder ist, dass er das moralisch sehr zweifelhafte Verhalten seines Verwalters den Jüngern als Vorbild hinstellt. Er sagt ja, die sollen sich Freunde machen mit dem ungerechten Mammon, damit er, wenn er zu Ende geht, ihnen die Türen aufmacht für die ewigen Hütten. Das Gleichnis ist also eine Aufforderung, sich damit Freunde zu machen, so umzugehen mit dem Geld, wie das hier gesagt wird. Das finde ich eine sehr interessante Aufforderung, weil ich denke mir da auch, wenn es jetzt nicht Jesus gewesen wäre und wenn er es jetzt abends wieder in seinem Hauskreis erzählt hätte, dann wäre hinterher die Tasse Tee fällig gewesen, das Gespräch, und hätte gesagt, ja, ist vielleicht die Idee im Grunde ganz gut, aber die Story ist doch sehr unmoralisch und ja, der Typ, ihr wisst schon. Hier wird auch noch ein Zusammenhang behauptet, der im Hauskreis auch nicht so gut kommt, nämlich, dass die Kinder der Welt schlauer sind als die Kinder des Lichts. Und zwar, weil die Kinder dieser Welt wissen, dass Geld und Freundschaft ganz eng zusammengehören. Man kennt zwar den Spruch, beim Geld hört die Freundschaft auf, aber wir wissen ja auch, beim Geld fängt die Freundschaft oft an. Also wer möchte nicht gern mit reichen Leuten befreundet sein? Genau, da haben wir ja ganz Beispiele von ganz weit oben, die das auch gerne sind und mit reichen Leuten bei Freunden Urlaub machen und was man so alles tut. Und es ist ja auch nicht schlecht, mit reichen Leuten befreundet zu sein. Der Verwalter holt ja auch nicht irgendwelche Kleinpächter zu sich, sondern eben Großgrundbesitzer. Und da geht's um den ganz großen Wurf bei dem Schuldenerlass. Ja. Und warum? Weil er genau wusste, mit wem er es zu tun hat. Die Kleinpächter könnten ihm nicht helfen, wenn er irgendeinem Hansel von der Straße ein bisschen Weizen erlässt. Das ist zwar eine nette Tat, aber naja, bei den anderen, da kriegt er dann offene Türen. Das heißt, der weiß, wo man seine Beziehung knüpfen muss. Das ist die Sache des Verwalters. Und an diesem Zusammenhang zwischen Geld und Macht hat sich ja bis heute nichts geändert. Wir reden zwar gern von so einer Leistungsgesellschaft und dass man irgendwie Leistungsträger da oben hat und so weiter, aber wir wissen ja alle, hinter diesen Leistungsträgern stecken ganz oft irgendwelche Seilschaften, die was mit Kontoverbindung und so weiter zu tun haben, wo man sich gegenseitig hilft, weil man eben gegenseitig mächtig und reich ist und sich gegenseitig die Posten zuschiebt. Das ist wie gesagt nicht neu und im Gleichnis sehen wir, das hat es auch schon zur Zeit Jesu gegeben. Und zur Zeit Jesu war es vermutlich genauso skandalös, darüber offen zu reden, wie das heute der Fall ist. Wir kennen ja lieber sowas unter den Teppich und damals haben sie es auch gemacht. Ja, aber was interessant ist hierbei wieder, ist, statt sich darüber zu beklagen, dass Jesus sagt, wie böse die Welt ist und wie ungerecht und dass die Reichen sich das alles gegenseitig schieben und so weiter, sagt er zu seinen Jüngern, ja tut doch nicht so fromm. Ihr seid doch ganz genauso. Macht's doch einfach schlauer. Macht's doch denen nach. Ja, der Verwalter wird als Vorbild hingestellt. Er sagt ja, die Kinder dieser Welt, die wissen, wie das System funktioniert. Wir wissen es ja eigentlich auch. Wir tun nur so fromm und tun so, als wüssten wir es nicht. So, wenn wir jetzt das Gleichnis übertragen und uns überlegen, dass Arbeit vielleicht mit demselben Bezugsrahmen wie sonst solche Gleichnisse auch, wo es um Herrn und Verwalter geht, dann wissen wir ja auch, für was das Bild eigentlich steht. Wir haben den Herrn und der Herr ist ja in solchen Gleichnissen Gott. Und wir haben den Verwalter und das sind in solchen Gleichnissen für gewöhnlich wir. Und wenn ich dann ein bisschen weiter denke, dann denkt an die Lobpreislieder, die wir vorhin gesungen haben. Die haben das ja auch so ein bisschen thematisiert, ne, mit der Schuld und wie man sich so richtig verhält und so weiter. Dann geht's uns ja auch ein bisschen so wie dem Verwalter, dass wir gesagt kriegen von Gott, jetzt mach mal deinen Rechenschaftsbericht. Ich habe das Gefühl, das läuft bei dir nicht so gut mit dem Geld. Ja, also du verschleuderst das irgendwie. Deswegen mach die Abrechnung, du kannst nicht mehr länger Verwalter sein. Ja, und dann? Ich kann sagen, ich schaue dieser Endabrechnung nicht gerade freudig entgegen. Ich sag bei sowas nicht, ja Gott, also wenn du die Bücher prüfen willst, kein Problem. Wie lange brauchst du? Ja, morgen kann ich dir das jederzeit, kannst du alles einsehen. Da kein Thema, da stimmt jede Zahl. Sondern wahrscheinlich geht's mir ähnlich wie dem Verwalter, dass ich dann auch erstmal anfange rumzujammern und sagen, ah, das wird aufs Graben hinauslaufen oder aufs Betteln oder was auch immer, ich kann das alles nicht. Denn ich weiß, dass dieser Vorwurf, den Besitz Gottes zu verschleudern, mich genauso trifft wie den Verwalter. Und ich vermute mal, dass ich nicht der Einzige hier bin, dem das so geht. Der am ersten drüber nachdenken, die Frage, verschleudere ich Gottes Besitz, nicht so sagt, ach bestimmt nicht, sondern eher so, oh oh. Da gibt's doch so ein paar Ecken und wenn ich ein bisschen länger drüber nachdenke, dann vielleicht fallen mir sogar noch ein paar mehr ein. Das Problem ist nämlich, ich kann euch ganz genau sagen, woran das liegt, dass ich den Besitz verschleudere und wahrscheinlich liegt's bei euch an derselben Sache. Das liegt daran, dass ich mir die meiste Zeit meines Lebens gar nicht wie ein Verwalter vorkomme, sondern wie der Besitzer. Das macht nämlich einen riesen Unterschied aus. Ich stehe jeden Morgen auf und gucke so aus dem Fenster in meinen Gutshof und denke mir, boah, alles meins. Kennt ihr das? Ja, alles mir. Christsein hin oder her, alles meins. Ich habe mal so einen Film gesehen mit Danny DeVito, also ich habe schon mehrere mit ihm gesehen, aber der eine heißt Das Geld anderer Leute. Den Film fand ich gar nicht so dolle, aber er hat einen total coolen Gedanken ausgedrückt da drin. Da sagt er nämlich, das Leben ist ein Spiel und wer mit dem meisten Spielzeug stirbt, hat gewonnen. Ja, den kennt ihr vielleicht so diesen Zusammenhang, wenn auch nicht den Spruch, aber der Zusammenhang ist ja so, dass man denkt, ja, da ist was dran. Wer mit dem meisten Spielzeug gestorben ist, der hat gewonnen. Und deswegen jagen wir dem Spielzeug hinterher. Wir stehen morgens auf, lassen den Blick über den Gutshof streifen und freuen uns an dem, was da noch an neuem Spielzeug dazugekommen ist, was man so alles hat und so weiter. Aber, wie gesagt, die schlechte Nachricht, unser Gutsbesitzer hat da so Gerüchte gehört, dass wir den Hof mit Spielzeug zuparken und sonstigen Dingen. Und das ist aber nicht das, weswegen er uns als Verwalter eingesetzt hat. Und deswegen möchte er, dass wir jetzt die Bücher in Ordnung bringen und Rechenschaft ablegen. Ob er gut gewirtschaftet hat mit dem, was er uns anvertraut hat oder eher nicht so gut. Und Das Problem ist ja, wirtschaften bedeutet ja eigentlich, dass man die Dinge im Sinne dessen einsetzt, von dem man sie bekommen hat, zur Wirtschaft oder zum Verwalten. Und ein Verwalter, können wir uns ja denken, der hat vor allen Dingen sein Betriebskapital Gutshof so einzusetzen, dass alle dort ihren Platz ausfüllen können. Das heißt, er muss das Vieh versorgen und seine Knechte und Mägde und Tagelöhner und was da alles gibt, entsprechend entlohnen, damit die weiterleben können und damit der Gutshof läuft. Der muss Saatgut zurückbehalten, damit im nächsten Jahr wieder was ausgesät werden kann und so weiter und so weiter. Muss sein Werkzeug in Ordnung halten, was da so alles ist. Natürlich kann so ein Verwalter auch sagen, das Leben ist kurz. Ich habe nur einen Gutshof und nur ein Leben und ich wäre ja bescheuert, wenn ich da jetzt für Generationen irgendwie Vorsorge treffe, sondern ich vertick den Kram und hab was davon und stell mir den Hof voller Spielzeug. Aber dann kommt halt der Tag der Abrechnung und damit bei dem Verwalter der Tag der Panik. Wie sollen wir diese Abrechnung begegnen? Wenn ich so erkenne, dass ich schuldig bin im Sinne dieser Anklage. Ich bin tatsächlich kein guter Verwalter, weil ich mich wie ein Besitzer aufführe und weil ich oft gar nicht wissen will, was denn der eigentliche Besitzer mit den Sachen, die ich habe, anstellen will, mit meinen Ressourcen, mit meinem Besitz, mit meinen Fähigkeiten, was auch immer, weil ich ja selber ganz genau weiß, wofür ich sie gebrauchen will. Ja, das Gleichnis zeigt uns jetzt einen Weg, wie wir damit umgehen sollen. Jesus sagt, schafft euch Fürsprecher. Sucht euch Freunde, die für euch eintreten. Der Verwalter tut nämlich alles, um sich Freunde zu machen. Er gibt hemmungslos das Geld seines Herrn aus, damit dieser, und er selber ja auch dann damit, einen guten Namen bekommt. Und damit ist für seinen Platz in den ewigen Hütten gesorgt. Wenn er nicht bei seinem Herrn bleiben kann, dann gibt es die anderen, die ihn auf jeden Fall aufnehmen. Das Ganze jetzt betriebswirtschaftlich zu betrachten, ist sehr ernüchternd. Das hat nämlich überhaupt dem Verwalter gar nichts gekostet. Eigentlich eine total coole Sache, ne? Also er hat nur das Geld seines Herrn ausgegeben. Zuerst hat er es verschleudert, hat er es gezielt eingesetzt, aber er hat nicht einen einzigen Cent aus seiner eigenen Tasche bezahlt. Das war immer alles das Geld seines Herrn. Also eigentlich perfekt. Das Problem ist eigentlich nur, wenn er sich als Besitzer fühlt, dann fällt ihm das schwer. Dann denkt er sich, oh, diese Sackweizen, oh. Das ist so viel Geld, das muss ich jetzt weggeben und das ist dann nachher nicht mehr meins. So sieht das einfach und denkt sich, ist eh nicht meins, der Herr hat genug, gut ist es. Das bedeutet für mich, wenn ich immer noch denke, dass all das, was ich für Gott einsetze, eigentlich meins ist, dass ich Gott zur Verfügung stelle, vielleicht so ein bisschen als Investment. Wenn ich ihm das gebe, dann hätte ich es gerne mit Zinsen zurück, was immer das bedeutet. Ja, aber es muss sich am Ende irgendwie in Spielzeug auszahlen. Ja, dann wird mir das natürlich immer schwer fallen. Wenn ich natürlich verwaltermäßig denke und überlege, ich bin unterwegs zu den ewigen Hütten und das ganze Zeugs ist mir hier für eine bestimmte Zeit lang anvertraut, aber mitnehmen kann ich es doch nicht, dann fühle ich mich ganz anders. Meine Oma war da übrigens immer sehr schlau drin. Die war eigentlich gar nicht so furchtbar fromm. Aber wenn mein Bruder und ich uns gestritten haben, was so alle 2-3 Jahre mal vorkam, es kam eher so alle 2-3 Stunden mal vor, wenn überhaupt, an schlechten Tagen öfter. Und dann hat man ja so dieses, ich weiß nicht, wer Geschwister hat, kennt das, ne? Man hat irgendwas in der Hand, da könnt ihr jetzt einsetzen, was immer ihr wollt, müssen nur beide Hände drauf sein und jeder schreit meins. Ja, und dann hat meine Oma einmal gesagt, macht mal die Augen zu, was ihr dann seht, das ist wirklich euers, weil das könnt ihr mitnehmen. Ja, und da ist ja was dran, ne? Das letzte Hemd hat keine Taschen, wie man so schön sagt. Und insofern kann ich davon auch nichts mitnehmen, von all dem Spielzeug. Und die Klugheit dieses Verwalters besteht jetzt darin, dass er genau das erkannt hat und sein Leben darauf auch wirklich ausrichtet, ganz radikal und nichts anderes macht. Als er die Nachricht von der drohenden Abrechnung bekommt, hätte er sich, wie gesagt, aufhören können wie der Besitzer, macht er aber nicht, sondern stattdessen verwaltet er jetzt auf einmal, was das Zeug hält, und schafft sich Freunde. Er akzeptiert seine Stellung als Verwalter und nutzt sie, um sich Freunde zu schaffen. Rettet damit seinen Kopf und versichert gleichzeitig, dass sein Herr einen großartigen Ruf als großzügiger Mensch genießt. Ja, wie gesagt, das geht nur, weil er sich als Verwalter fühlt. Im Augenblick, wo es um sein eigenes Geld gegangen wäre, bin ich mir ziemlich sicher, wäre er viel, viel geiziger gewesen, dann wäre die Sache nicht so gut gelaufen. Wenn einem, der da dran hat, Sack Weizen schuldet, sagt, ja, streich doch mal so ein Scheffel weg oder vielleicht einen halben Sack. Ja, ich bin ja netter, aber das ist aber schon ziemlich viel. Ja, das hätte nicht geklappt. So klappt's. Das heißt, der erste Gedanke jetzt, den wir uns überlegen müssen im Umgang mit Geld, ist, eigentlich besitze ich ja gar nichts. Eigentlich verwalte ich es nur. Und verwalten heißt ja, wie gesagt, es im Sinn des Besitzers einzusetzen. Jetzt kommt der zweite Gedanke, der damit verbunden ist. Wenn ich mir nämlich Gott angucke, hier in dem Gleichnis, dann habe ich ja den Eindruck, als ob dieser Großgrundbesitzer tatsächlich im Geld schwimmt. Das scheint ihn ja überhaupt nicht zu interessieren, ob der jetzt der Verwalter irgendwelche Säcke Weizen und Olivenöl Liter verschenkt hat oder nicht. Da hat er genug von. Der muss jetzt nicht einmal von irgendwie ein bisschen weniger essen oder das Brot nicht so dick belegen oder was auch immer. Alles da. Und wenn wir uns Gott angucken, ist es wahrscheinlich ja genauso, dass man denkt, Gott hat doch eigentlich alles, dem geht's doch gut. Das bisschen, was hier ist, was ich ihm da geben kann, ob ich das verschenke oder ihm gebe oder was auch immer, ist egal, der hat genug. Dritter Gedanke. Wenn der Herr des Verwalters als der große Geizhals bekannt gewesen wäre, dann hätte das Ganze nicht funktioniert. Dann hätten die anderen gedacht, was ist denn jetzt in denen gefahren? Warum gibt der mir plötzlich da einen Schuldenerlass? Das hat bestimmt einen Haken. Ganz bestimmt, der will irgendwas von mir. Das klappt nur, wenn der Herr sowieso als großzügig bekannt ist. Dann wird er nämlich als noch großzügiger. Wenn wir uns jetzt mal Gott angucken, dann geht es ihm wieder ganz genauso. Bei Gott hat man ja den Eindruck, der ist gar nicht daran interessiert, seinen Besitz zu vermehren. Also er sagt hier, ich habe die Welt geschaffen, das ist ein Investment. Und wenn ich wiederkomme, würde ich gerne zwei Welten treffen oder wenigstens anderthalb. Ja, sonst funktioniert das alles nicht. Sondern Gott will, dass wir das, was er besitzt, einsetzen, um Brücken zu bauen, Freundschaften zu schließen, Beziehungen zu pflegen und all diese Dinge. Und damit sind wir wieder bei einem Gedanken, den ich an dem Gleichnis unheimlich herausfordernd finde und an dem Umgang mit Geld sowieso. Wir denken ja oft, gerade als evangelische Christen, dass der Himmel irgendwie sowas ist, wo ich dann so alleine hingehe und die anderen kommen dann auch noch mit, aber es liegt nicht an den anderen, ob ich da hingehe oder nicht, sondern es ist so ich und der Herr. Aber dieses Gleichnis beschreibt ja den Himmel als ein großes Beziehungsgeflecht. Jesus sagt ja, dass man sich Freunde schaffen soll, Fürsprecher, die einen dann aufnehmen in die ewigen Hütten. Also gar nicht Gott, der da sagt, hier, du darfst rein oder nicht, sondern es sind die anderen, die einen da reinlassen. Das finde ich unheimlich herausfordernd. Ich habe einmal einen Film gesehen, wo das auch drin vorkam. Das hat mich schwer beeindruckt. Der Film selber ist was mehr für die Mädels, ehrlich gesagt. Heißt Für immer und ewig, wer das kennt. Aschenputtel-Story und so. Aber die hat am Ende eine total interessante Szene. Und zwar, Aschenputtel kennt ihr ja alle. Da gibt's die böse Stiefmutter und dann diese bösen Schwestern oder Halbschwestern. Und die haben ja Aschenputtel ziemlich abgezogen und das kommt am Ende raus. Der König steht auf Seiten von Aschenputtel und in diesem Film gibt's dann halt am Ende so eine Gerichtsszene. Da ist der König in seinem Thronsaal, rundherum stehen die ganzen Adeligen und all die wichtigen Leute. Und dann werden eben diese Angeklagten reingeführt, Stiefmutter, Stiefschwestern. Und der König verkündigt das Urteil. Sie müssen jetzt auf die Galeere und dort eben kräftig rudern. So, und dann bittet die Stiefmutter um Gnade und will, dass der König ihr Schuld vergibt. Und dann sagt der König etwas, was so ungefähr so ist, wie ich mir das hier vorstelle mit den ewigen Hütten. Der sagt nämlich, gut, ich begnadige euch. Eine Bedingung gibt's nur, irgendjemand hier in diesem Raum muss euch aufnehmen bei sich zu Hause. Und dann sieht man so, wie der Kreis der Leute, die so um sie herum sind, immer ein bisschen größer wird. Ja, also alle so, ja, ist auch nicht. Also ich habe ja nur so ein Schloss, da ist eigentlich nichts frei. Und bei uns gibt's so einen Keller, aber da ist schon der Wein drin und da geht's gar nicht. Und Bettzeug, das ist alles immer in der Wäsche und ist so knapp. Und also alle machen sich so vom Acker. Ja, keiner nimmt sie auf und damit gehen sie zwar nicht auf die Galeere, sondern in so eine eklige Wäscherei, aber es ist ja egal. Was ich interessant finde, ist, da ist eine Szene drin, die eben diesen Gedanken vom Endgericht hier umsetzt, wie Jesus ihn in diesem Gleichnis beschreibt. Vielleicht ist es dann auch mal so, da gibt es diesen strengen Richter und der sagt hier, gib Rechenschaft über eine Verwaltung und ich muss sagen, das war nix. Ja, ich kann dir gerne die Bücher zeigen, aber ich kann es auch einfach gleich gestehen. Ich habe mich die ganze Zeit als Besitzer gefühlt und das war nicht so gut. Und dann sagt er, dafür musst du auf die Galeere, wo immer hin. Und dann gibt es aber in diesem Raum ganz viele Menschen, die sagen, nein, lass ihn doch drinnen, ist schon in Ordnung. Wenn's eng wird, ja, also ich kann gern ein bisschen Platz machen bei mir. Also wir können noch ein Gästebett reinstellen bei mir ins Zimmer. Oder Luma, ist kein Problem. Der kann bei mir im Wohnzimmer auf der Couch schlafen. Ja, schick den nicht weg, der kann zu mir kommen. Das wäre doch cool, oder? Diese Leute sagen, lass den nicht hängen, der hat mir auch geholfen. Der hat mir beigestanden, als ich in der Not war. Der war irgendwie da, als ich Geld gebraucht habe. Dem war es immer egal, was gekostet hat, wenn ich gemerkt habe, dass ich nicht rumkomme. Da hat er mir einfach geholfen. Der hat sein Zeug ausgeliehen, ohne dass er hinterher eine Liste geführt hat und Zinsen haben wollte und so weiter. Von dem konnte man immer alles kriegen. Das wäre doch toll. Und damit sind wir ja bei dem, was hinterher gesagt wird. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Und dann kommt der interessante Satz, wenn wir nur mit dem ungerechten Mammon nicht treu sind, wer wird uns dann das wahre Gut anvertrauen? Und wenn wir mit dem fremden Gut nicht treu sind, wer wird uns dann das geben, was unser ist? Das heißt, wir arbeiten hier mit dem fremden Gut, mit dem Geringen, aber noch nicht mit dem Wahren und noch nicht mit dem, was unser ist. Hier haben wir alles nur geliehen. Hier sind Verwalter. Im Himmel werden wir Besitzer sein. Aber als Verwalter sind wir Menschen, von denen Gott einen Blick in die Bücher werfen möchte. Und deshalb sollten wir die Zeit dazu nutzen bis dahin, dass wir seinen Besitz hemmungslos dazu nutzen, um uns Freunde zu schaffen, Fürsprecher, dieses Geflecht an Beziehungen auszubauen, von dem Jesus hier redet, damit dann die ewigen Hütten uns ganz weit offen sind. Lass mich noch beten. Herr Jesus, du hast uns dieses Gleichnis erzählt und wenn ich das so lese, denke ich mir, du hast es einfach gehabt, du warst arm. Da gab es nicht viel zum Weggeben. Andererseits weiß ich, du warst gar nicht arm, du hast dich arm gemacht. Du hast alles, was du hast, verschleudert, weggegeben, rausgehauen, um Beziehungen zu schließen, um Menschen in dein Reich zu ziehen. Dafür hast du alles hingegeben, sogar dich selbst. Und du wirfst einen Blick in unser Herz und du siehst das, was wir auch alle sehen. Dass ich zumindest von mir sagen kann, ich fühle mich ganz oft nicht wie ein Verwalter, sondern wie ein Besitzer. Ich habe das Gefühl, dass ich dir was anzubieten habe. Und wenn das Angebot von deiner Seite entsprechend gut ist, können wir ins Geschäft kommen. Und ich bitte dich darum, Herr, dass du mein Herz änderst und unser aller Herz änderst, wo es nötig ist. Dass wir erkennen, dass wir gar nicht Besitzer sind, sondern Verwalter. Dass alles, was wir haben, von dir gnädig geliehen ist. Egal, was es ist. Ob es Talente sind, Fähigkeiten, Verstand, Gefühl, Besitz, Geld, Wohnraum, Zeit, alles. Alles von dir. Nichts davon haben wir wirklich in der Hand. Nichts können wir auf ewig festhalten. Alles hängt davon ab, was du damit machst. Und ich bitte dich darum, Herr, dass uns das als eine befreiende Botschaft trifft. Dass es uns trifft, dass wir einfach erkennen, ja, wenn es nicht mir ist, dann muss ich damit auch nicht so umgehen, dass es unbedingt mehr wird, sondern dann kann ich es wirklich in deinem Sinne einsetzen. Und ich freue mich darüber, Herr, dass dein Sinn ist, dass wir miteinander in Beziehung treten, dass wir einander helfen sollen, dass keiner Notleiden ist, dass es nicht nach irgendwelchen strengen Prinzipien und Regeln geht, wo ganz klar gesagt wird, wie viel wo sein muss, sondern dass es mehr so ist wie in einer großen Familie, dass man sich da hilft, wo man es braucht. Und das bitte ich dich für diese Gemeinde hier, dass das etwas wird, was hier Einzug hält und da, wo es schon ist, verstärkt wird. Dass es sich als eine große Familie betrachtet, wo die Menschen einander helfen, wo wir Brüder und Schwestern miteinander umgehen und eben einfach wissen, dass wir füreinander da sein sollen und auch füreinander da sind mit ganzem Herzen. Und ich freue mich drauf, Herr, im Himmel alle wiederzusehen, wenn die ewigen Hütten da sind und man sich gegenseitig sagen kann, hey, du bist auch hier, toll, dass du mir geholfen hast. Lass uns zusammenrücken. Es ist Platz für alle. Amen.